Ja, von Jesus weitersagen, aber wie? Das ist unser Thema jetzt am Beginn des Nachmittags. Von Jesus weitersagen, aber wie? Ich habe ja schon erzählt, dass meine Frau und ich damals im Rahmen, oder kurz vor unserer Hochzeit, Jesus kennenlernen durften, Ende 91. Und da war ein junger Mann, der hieß übrigens auch Stefan, also es sind ganz besondere Menschen, die diesen Namen haben. Nein, die kommen sehr häufig vor, wir sind nicht besonders. Aber auf jeden Fall, dieser junge Mann, der wusste nicht viel vom Glauben. Er war selbst erst kurz im Glauben. Aber das, was er hatte, setzte er ein. Und er sagte weiter von Jesus. Und nicht er selbst war es dann schlussendlich, der mich und meine Frau zu Jesus führte. Er führte uns aber zu dem, der es konnte. Und er vertraute Gott. Dieser Mann war kein begabter Redner. Er war kein Evangelist. Und im ersten Augenblick war er noch nicht mal erfolgreich. Weil ich ihm gesagt hatte, du, das geht mir auf die Nerven, wenn du mir ständig über Jesus was sagst. Aber doch hat er sich von Gott gebrauchen lassen. Einen Menschen zu Jesus zu führen, dazu braucht's eigentlich gar nicht etwas Besonderes. Du musst kein Mensch mit außergewöhnlichen Fähigkeiten sein. Über deinem Kopf muss kein Heiligenschein kreisen. Auch in der Bibel finden wir einige Beispiele, wie man von Jesus Christus weitersagen kann. Ganz natürlich, ganz normal. Und wenn wir das Johannesevangelium aufschlagen, gleich das erste Kapitel, dort ab Vers 35, da wollen wir einmal lesen. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi. Das heißt, übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Und er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, das heißt den Gesalbten, und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs, von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unterm Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus kommt hier zu seinen ersten Jüngern. Und kaum folgen sie Jesus nach, sagen sie schon von ihm weiter. Wie machen sie das? Das ist die Frage. Von Jesus weitersagen, aber wie? Und der erste Punkt des Textes ist, weise auf Jesus hin. Weise auf Jesus hin. Johannes der Täufer, er steht am Fluss, wie er schon eine längere Zeit lang tut. Und plötzlich kommt Jesus vorbei. Und Johannes kann gar nicht anders und er ruft aus, siehe, das Lamm Gottes. Schon am Tag vorher kam Jesus vorbei. Und da sagte Johannes auch, siehe das Lamm Gottes, aber er sagte noch mehr. Er sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes weist auf Jesus hin. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig. Er ist nur der Prophet, der dem Kommenden den Weg ebnen soll. Johannes nimmt sich zurück. Er will, dass Jesus die Aufmerksamkeit bekommt. In Johannes 3, Vers 30 sagt er, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Damit ist jetzt nicht gemeint, Weight Watchers, du musst dünner werden. Nein, er meinte in der Wichtigkeit. Jesus muss viel mehr in den Fokus gerückt werden. Schaut auf ihn, er ist das Lamm Gottes, ich bin nicht wichtig. Das war die Aussage. Hast du diese Einstellung? Hab ich diese Einstellung? Wenn nicht er, also Jesus, die Hauptsache in unserem Leben ist, dann merken die Menschen das um uns herum. Die Leute kommen zu Johannes, weil er gut predigen kann. Er sagt den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo es lang geht. In Matthäus 3, Vers 7, da lesen wir, wie Johannes kein Blatt vor den Mund nimmt. Dort steht in Matthäus 3, Vers 7, als er, also Johannes, aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn Gottes entfliehen? Wer so zu den Herrschenden spricht, der wird schnell bekannt. Wer die Elite mit markigen Worten kritisiert, der wird berühmt. Wer sich mit Machthabern anlegt, der lebt gefährlich. Versuch das doch mal. Geh mal. Vielleicht in den Bundestag, in Reichstagsgebäude und bist auf der Besuchertribüne und da reden die da unten. Mit einmal stehst du dann auf und damit dich auch alle hören, hast du ein Megafon dabei. Und dann sagst du genau diesen Satz. Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn Gottes entfliehen? Da passiert aber was. Also da bist du ganz schnell in der Tagesschau, in den Heute-Nachrichten und also im Internet kennt dich jeder. Du bist berühmt. Und hätte es damals Internet und all das gegeben, Johannes hätte eine Menge von Followern gehabt. Und alle hätten diese Nachricht von diesem Spruch, die hätte sich noch schneller verbreitet, als sie ohnehin schon verbreitet ist. Und sie hat sich so gut verbreitet, dass selbst wir heute darüber reden. So berühmt wurde Johannes mit seiner Art, wie er redete. Er war krass. Aber es ist auch gefährlich, so zu reden. Aber Johannes hätte auch stolz werden können über seine Berühmtheit. Ich denke, in Israel damals kannte ihn jeder. Hast du schon gehört, wie Johannes sich mit den Pharisäern angelegt hat? Ha? Das wird bestimmt überall gesagt worden sein. Johannes hätte sich sonnen können in der Berühmtheit, in der Beliebtheit. Aber das tat er nicht. Er wies hin auf Jesus, das Lamm Gottes. Und gerade als er sagte, Lamm Gottes, das musste in den Ohren der damaligen Zuhörer förmlich geklingelt haben. Jedes Jahr zu Passa. Da musste jede Familie ein Lamm schlachten als Erinnerung an den Exodus. Zur Zeit des Exodus also als das Volk Israel aus Ägypten wieder in seine Heimat kam. Da musste jede Familie eben ein Lamm schlachten. Und mit dem Blut des Lammes die Türpfosten und die Oberschwelle bestreichen, damit der Engel des Verderbens, der Todesengel, vorbeigeht an dem jeweiligen Haus. Und jeden Tag müssen im Tempel 2 Lämmer geschlachtet werden. All das war den Zuhörern von Johannes bekannt. Das wussten die. Und jetzt redet Johannes hier davon, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Da ging's doch in dem Kopf richtig rund. Wie ist Jesus dann etwa das Opfer, das ein für alle Mal reicht? Ja, wenn er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt trägt, ist dann kein weiteres Opfer mehr nötig? Brauchen wir in Zukunft keine Lämmer mehr zu schlachten? Aber wenn das stimmt, dann muss er ja der Messias sein, weil sonst wird's nicht klappen. So dachten die Leute. Und deswegen wies Johannes ja auch so explizit auf Jesus hin. Machen wir es ihm nach. Also wenn wir das Evangelium verkündigen, dann besteht unsere Verkündigung nicht darin, dass wir die Menschen zu einem besseren Leben motivieren wollen. Es geht nicht um einen Moralkodex. Wir sagen nicht, verändere dein Leben, tu dies, tu das oder lass das, tu dies nicht. Und wenn du dies lässt oder das tust, dann bist du ein toller Mensch. Nein, das sagen wir nicht. Das machen nur Religionen. Religionen knechten ihre Anhänger, die nie wissen, wann sie genug getan haben. Ob das nun ein Moslem ist, der versucht, alle Gebote des Koran einzuhalten, die Wallfahrten und das Almosen geben und die Gebete, die 5-mal am Tag und. Er versucht es, seinem Gott zu gefallen. Oder ist es vielleicht der Katholik, der immer noch eine Wallfahrt mehr macht oder noch einen Rosenkranz mehr betet. Oder, das kommt mir schon so vor, als ob das auch eine Religion ist, der Klimaaktivist, der versucht, noch weniger CO2 zu emittieren mit dem Motto, ich lebe nur, wenn ich klebe. Wenn wir die gute Nachricht verkündigen, dann wollen wir nicht mit rhetorischen Kniffen und mit Weisheit auftrumpfen. Schon Paulus schrieb den Korinthern im 1. Korinther 2, 1-5, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Nein, der Inhalt unserer Verkündigung ist immer eine Person. Und zwar die Person Jesus Christus. Das merke ich auch bei Gesprächen auf der Straße und mit dem Nachbarn. Solange ich über Gott spreche, alles gut. Sobald ich aber den Namen Jesus Christus ausspreche, da passiert etwas. Da verliere ich oft die Hälfte meiner Zuhörer. Einfach nur, weil ich Jesus erwähnt habe. Er ist der Stein des Anstoßes, von dem Petrus in 1. Petrus 2, 6-8 schreibt, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Also mit dem Stein des Anstoßes ist Jesus gemeint, Jesus Christus. In Kolosser 1, 28, dort steht, er ist es, den wir verkündigen, indem wir jedermann ermahnen und jedermann in aller Weisheit unterweisen, um einen jeden zur Vollkommenheit in Christus zu verhelfen. Er ist das, was wir verkündigen. Er ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ohne ihn wäre keine gute Nachricht. Es geht nicht um eine Sache. Es geht nicht um ein Gefühl. Es geht nicht um Wohlstand oder Heilung. Es geht um Jesus Christus. Und leider haben viele Christen hier eine Hemmschwelle. Vielleicht mangelndes Wissen über das Evangelium. Keine Redebegabung oder man hat Menschenfurcht, wie wir vorhin schon sagten. Und genau da wollen wir eben auch helfen vom Missionswerk. Unterstützen. Wie gesagt, zu Schulungen kommen wir in Gemeinden. Aber auch online gibt es Schulungen, die man gerne durchführen kann, wenn einem das jetzt zu wenig war, was wir an diesem Wochenende machen. Kann man nochmal gucken auf der Homepage von Heukelbach. Was gibt es da noch? Da sind Zeugnisvideos, aber auch Vorträge und auch Aufgaben, die man anhand der Bibel dann auch lösen kann. Einfach nur, um eine Grundlage zu legen, wie kann ich von Jesus weiterreden. Das nennt sich Grow, diese Schulung. Da kann man selber dann etwas tun. Und das sind halt die verschiedenen Oberthemen, wo es noch Unterthemen gibt. Ich habe ein paar von den Magazinen auch mit. Da geht es auch um Alltagsmission. Könnt ihr euch gerne etwas mitnehmen. Also, und auch dieses Buch, gut, habe ich jetzt im Auto, aber das könntet ihr auch noch bekommen. Aber als nächstes, was wir hier sehen, wir sollten ja auf Jesus Christus hinweisen und das nächste ist, bring Menschen in Kontakt mit Jesus. Andreas, einer der Jünger des Johannes, war inzwischen ein Nachfolger geworden von Jesus. Und er sprudelte sofort über und erzählte gleich von Jesus weiter. Als er seinen Bruder Simon Petrus traf, sagte er, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, den Gesalbten. Und er redet nicht nur von Jesus, er bringt Petrus gleich zu ihm. Vielleicht war Petrus nicht besonders beeindruckt. Es hat ihn nicht vom Hocker gehauen. Und deswegen gab sich Andreas einen Ruck, nahm Petrus und ging mit ihm zu Jesus. In unserem Text steht, er führte ihn zu Jesus. Oft kann man Menschen argumentativ nicht überzeugen. Man muss sie im wahrsten Sinne direkt zu Jesus bringen. Sie müssen mit ihm in Kontakt kommen. Aber da stellt sich die Frage, wo ist denn Jesus? Was würdet ihr sagen? Wo ist denn Jesus? Wie kann ich Menschen mit Jesus direkt in Kontakt bringen? So wie das damals der Andreas mit Petrus gemacht hat. Wie geht das? Ja, das Wort Gottes, auf jeden Fall. In Johannes 1, Vers 1 steht das doch. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gott selbst identifiziert sich mit seinem Wort. Deswegen dürfen wir Gottes Wort bei der Verkündigung nicht weglassen. Niemals. Wenn die Menschen Jesus Christus in seinem Wort begegnen, dann passiert etwas. In Jesaja 55, 11 steht, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. In 2. Timotheus 3, 16, dort steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Jesus Christus ist das Wort. Und er begegnet den Menschen durch und in seinem Wort. Lassen wir doch die Kraft von Gottes Wort wirken. Bringen wir die Menschen in Kontakt mit Jesus. Er macht den Rest. Also ich kann jedenfalls niemanden bekehren. Das tun die Leute dann schon selbst. Oder Gott rührt das Herz an von den Menschen. Ich bin mal einer Frau begegnet aus Mecklenburg. Und sie hatte auf dem Fußweg eine dort liegende Gideon-Bibel gefunden. Also stell dir vor, du gehst einfach so spazieren in deinem Ort und ups, da liegt eine Bibel. So ist ihr das passiert. Eine Gideon-Bibel. Ihr wisst, was Gideon ist? Gideon-Bibel? Gut. Und irgendjemand hat sie verloren oder weggeschmissen. Wir wissen es nicht. Diese Frau nahm diese Bibel. Und als sie die Bibel dann las, dann hat sie beim Lesen gemerkt, mein Leben passt nicht zu Gott. Und sie wusste aber nicht und hat nicht verstanden, wie geht das denn, mit Gott dann irgendwie in Ordnung zu kommen. Also ging sie zu einem evangelischen Pastor in ihrem Ort, in ihrem Dorf, aber da konnte ihr auch nicht helfen, weil er nicht zu denen gehörte, die glaubten, sondern für ihn war das nur ein Job. Es gibt auch gläubige Pastoren, selbstverständlich, aber er war keiner davon. So, und dann verging ein Jahr und dann wollte sie Altpapier wegschmeißen auf dem Wertstoffhof in ihrem Ort. Und da sind ja große Container, die sind oben offen, nicht so wie die Altpapiercontainer, die es früher überall gab, sondern nein, auf dem Wertstoffhof sind die oben offen. Sie ging da also hin, wollte schon ihr Altpapier da auch noch reinkippen und dann sieht sie oben auf ein Buch liegen, und zwar das Buch Fragen, die immer wieder gestellt werden, von Werner Gitt. Und dann nahm sie dieses Buch und hat es gelesen und dann hat sie angefangen, im Internet zu googeln, wer ist Werner Gitt? Und kam dann auch auf das Missionswerk Bruderhand. Und dann hat sie gesehen, weil das Missionswerk Bruderhand hat immer die Homepage von Werner Gitt gestaltet. So, und dann sah sie, ach, die bieten eine Silvesterfreizeit an. Ich weiß sowieso nicht, was ich Silvester machen soll. Und sie hat sich angemeldet. Und die Silvesterfreizeit, die wurde von mir geleitet. So habe ich sie kennengelernt, diese Frau. Und an einem der Abende hat sie sich dann bekehrt. Und war ich das? Nein, sie war vorbereitet von Gott, direkt vorbereitet und durfte sich dann bekehren. Da war einer, der hat eine Bibel weitergegeben und sagt sich vielleicht, ach nee, Onkel Meier hat die Bibel, die ich ihm geschenkt habe, irgendwie verloren, weggeworfen. Das hat nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Jemand hat das Buch Fragen, die immer wieder gestellt werden, weitergegeben und derjenige hat es einfach weggeschmissen. Und derjenige, der es weitergegeben hat, sagt sich, nee, das bringt einfach nichts heutzutage, mit solchen Büchern Menschen zu erreichen. Aber Gott hat genau diese Bibel und genau dieses Buch für eine ganz andere Person gebraucht. Du weißt nicht, was aus dem wird, was du tust. Wie ich vorhin schon sagte, du gibst der Kassiererin etwas weiter und sie ist vielleicht doch nicht erfreut und findet das irgendwie richtig doof. Aber sie nimmt es mit nach Hause, weil sie auch nicht weiß, wohin jetzt damit. Und dann hat sie das zu Hause und dann kommt gerade ihre Freundin zu Besuch und dann sagt sie, interessierst du dich dafür? Also ich brauch's nicht. Und die kommt irgendwann zum Glauben. Aber du wirst es nie erfahren. Und du denkst, der Kassiererin was weiterzugeben, brachte gar nichts. Wir wissen es nicht. Gott hat seine Möglichkeiten, wie er das machen kann. Also, dieser Frau hatte der Heilige Geist die Augen und das Herz geöffnet. Sie begegnete Jesus Christus. Und wie begegnete sie ihm? In Gottes Wort. In Johannes 1:1-14 steht ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und in den nächsten Versen wird davon gesprochen, dass durch dieses Wort die ganze Schöpfung entstanden ist. Und dann in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gottes Wort und Jesus Christus sind eins. Wir können das nicht voneinander trennen. Auch heute noch können wir die Menschen zu Jesus Christus bringen, indem wir sie zu Gottes Wort bringen. 2023, da haben meine Frau und ich zusammen mit einem anderen Ehepaar einfach angefangen, Menschen einzuladen zu einem Bibellesekreis. Wir wollten ungläubige Menschen erreichen, wir wollten es einfach mal versuchen. Und wen haben wir eingeladen? Wir haben einfach geguckt, Menschen, die man irgendwo schon mal getroffen hat, wo man schon mal Hallo gesagt hat, wo man schon mal Guten Tag gesagt hat, ach, heute ist das Wetter aber schön, also diese oberflächlichen Kontakte. Und dann, wir zum Beispiel, haben 20 Leute eingeladen. Schriftlich. Also wir haben es richtig schön auch beschrieben. Wir wollen doch zu Weihnachten, also in der Vorphase von Weihnachten, Adventszeit, auch ob Sie dazu Lust hätten, einfach mal gemeinsam, ja, bei weihnachtlichem Gebäck und weihnachtlichen Liedern auch mal in die Weihnachtsgeschichte zu lesen, um mal zu schauen, was wirklich der Grund von Weihnachten ist. Da wollen wir mal in die Bibel schauen. 17 Leute haben Nein gesagt, von den 20. 3 Leute haben gesagt, ja, und sind gekommen. Nach dem ersten Treffen waren es nur noch 2. Die 2 sind erstmal eine Zeit lang dabei geblieben, über 2 Jahre. Dann wollten sie nicht mehr so und wir dachten schon, wir haben sie verloren. Jetzt haben sie sich gemeldet und gesagt, ach, sie würden gerne wieder kommen. So kann man Menschen erreichen, von denen man gedacht hätte, die sagen auf jeden Fall Nein. Trau dich. Was Schlimmeres als ein Nein kannst du nicht hören. Aber wenn du nicht fragst, bekommst du niemals ein Ja. Und für solche evangelistischen Bibelabende könnte man auch, was ich letztes Mal, als ich hier war, schon vorgestellt habe, das Johannesevangelium nutzen, das Wort gemeinsam lesen, was wir als Heukelbach rausgegeben haben, gemeinsam mit jemandem das Johannesevangelium lesen. Da kann man Gottes Wort einfach einsetzen. Einfach so, dass man sich sagt, okay, lass doch Gottes Wort wirken. Gott hat doch gesagt, sein Wort kehrt nicht leer zurück. Das gehe ich mal hier wieder weiter. Trauen wir Gottes Wort etwas zu. Gott kann und will durch sein Wort wirken. Und dabei bringen wir nicht ständig irgendwelche anderen Querverweise, sondern wir schauen nur in Gottes Wort. Gott hat gesagt, sein Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Bringen die Menschen in Kontakt mit Jesus, ja?
Ja, mal ganz ehrlich, ja. Es klingt gut, aber mal ganz ehrlich, ich konnte doch nicht, oder für viele, ja, viele Christen, gibt es eine Hemmschwelle. Du konntest nicht einfach Menschen, fremde Menschen, die du nicht kennst, auf der Straße ansprechen. Du kannst es machen, es erlaubt dir so was, ja. Aber du bist einfach eine Hemmschwelle. Mal ganz ehrlich, oder wer macht das?
Ja, wir haben nicht die Leute wild auf der Straße angesprochen, sondern Leute, die wir schon oberflächlich kannten. Das heißt, der Pflegedienst, der zu uns nach Hause kam, weil wir ein behindertes Kind haben. Jeden Tag kamen Pflegedienstleute zu uns nach Hause. Dann der Nachbar, mit dem wir schon öfters gesprochen haben, darüber gesprochen haben, na, welches Auto kaufst du das nächste Mal und solche Dinge. Oder ne, lauter Leute, die man schon kennt, aber nicht wirklich kennt. Also wir haben jetzt nicht einfach wahllos jemanden angesprochen, den wir gar nicht kannten, sondern Leute, die schon wussten ungefähr, wer wir sind und die, die wir auch schon irgendwie kannten. Also nicht so eng kannten, die haben noch nie bei uns am Wohnzimmertisch gesessen oder am Küchentisch, das nicht. Aber man wusste sich schon und teilweise wusste man sogar, wie man heißt. Und solche Leute. Und natürlich ist da eine Hemmschwelle. Habe ich gesagt, da ist keine? Natürlich ist da eine. Aber das ist genau diese Menschenfurcht. Sagen wir doch nicht schon im Kopf, im Voraus, Nein für den anderen. Damit meine ich, wenn ich davor stehe, jemanden ansprechen zu wollen, dann geht diese Maschine in meinem Kopf los und dann sage ich, ach, der wird bestimmt Nein sagen. Der wird das doof finden, dass ich ihn anspreche. Dann lasse ich es gleich. Dann sage ich in meinem Kopf schon Nein für den anderen. Lass ihn doch selber Nein sagen. Es könnte ja sein, er sagt Ja. Wenn ich nicht frage, werde ich niemals ein Ja bekommen. Weil ich nicht gefragt habe. Denn ich, also mir ist es noch nie passiert, dass jemand kommt, ich habe gesehen, du gehst morgens am Sonntag immer zur gleichen Zeit los mit einer Bibel unterm Arm. Ich glaube, du bist Christ. Hast du Lust, mit mir die Bibel zu lesen? Ich würde da gerne mehr darüber wissen. Das habe ich noch nie erlebt. Also ich muss schon selber fragen, ob der Lust mit mir hat, das zu lesen. Weil für ihn ist das ja noch ein viel größerer Schritt. Er hat nicht den Heiligen Geist in sich und er hat nicht Jesus in sich, in seinem Herzen wohnen. Und deswegen sollten wir den ersten Schritt machen. Und dann müssen wir auch damit leben, dass die meisten Nein sagen werden. Aber es gibt einige wenige, die sagen ja. Und wegen dieser Leute machen wir es doch. Weil irgendjemand hat auch mal den Mut gehabt, mich anzusprechen. Sonst wäre ich heute gar nicht hier. Sonst wäre ich nicht gerettet. Wenn der junge Mann damals gesagt hätte, ach nee, ich mach das nicht. Und ich habe ja sogar am Anfang Nein gesagt. Und trotzdem war das der Beginn. Also, natürlich, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ich sage, es ist machbar. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil der Allmächtige mit dabei ist und uns hilft. Ja, der letzte Punkt, wie wir von Jesus weitersagen können, ist, fordere Menschen auf, Jesus zu überprüfen. Fordere Menschen auf, Jesus zu überprüfen. Philippus, ein weiterer Jünger von Jesus, trifft Nathanael und erzählt ihm von Jesus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Nathanael ist skeptisch. Er hat Vorurteile und er kann sich nicht vorstellen, dass aus Nazareth etwas Gutes kommen kann. Solche Leute wie Nathanael kennen wir alle. Menschen, die alles anzweifeln, was mit dem Glauben zu tun hat. Sie fühlen sich überlegen, weil sie ja denken und wir in ihren Augen ja nur glauben. Im damaligen Israel, da gab es ein Vorurteil, man war sich sicher, dass aus Galiläa nichts Gutes kommen könnte. Und Nazareth lag nun mal in Galiläa. In Johannes 7, 52, da sehen wir das. Da ist ein Gespräch unter den Pharisäern und Nikodemus ist dabei. Und die Pharisäer unterhalten sich und die hohen Priester und alle, ach, diesen Jesus müssen wir loswerden. Wenn der so weitermacht, dann folgen alle ihm und nicht mehr uns. Wir müssen den loswerden, wir müssen ihn verurteilen. Wäre nicht schlecht, wenn es sogar eine Hinrichtung gäbe. Und dann kommt Nikodemus und er sagt, Leute, das können wir nicht machen, weil wir haben ein Gesetz und ein Angeklagter, der muss auch sich verteidigen können. Er muss selbst was zum Fall sagen können. Da haben dann die Pharisäer und die anderen Schriftgelehrten nicht gesagt, danke Nikodemus, danke, dass du uns darauf hinweist. Beinahe hätten wir das Gesetz gebrochen, aber danke, dass du uns darauf hinweist, was das Gesetz sagt. Nee, das haben sie nicht gesagt. Anstelle dessen haben sie gesagt zu Nikodemus, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Also Totschlagargument, also sieh dich vor, sonst halten wir dich auch für so einen, der aus Galiläa kommt und nichts wert ist. Und sie sagen, aus Galiläa kann kein Prophet kommen. Sie irren sich. Also Jona kam aus Gad Hefer, das lag in Galiläa. Aber trotzdem, es war ein Vorurteil in der Zeit Jesu, aus Galiläa kann nichts Gutes kommen. Deswegen dachte Nathanael nur das Gleiche wie alle anderen auch. Und so sind die Menschen heute auch. Sie plappern alles nach. Da kann man argumentativ nichts ausrichten. Da kann man nichts beweisen. Wenn jemand nicht glauben will, dann will er nicht. Da kannst du noch so gute Argumente haben. Aber man kann die Menschen auffordern, Jesus zu überprüfen. Ist das wirklich wahr? Existiert er? Ist Jesus auferstanden? Philippus fordert Nathanael auf, komm und sieh. Da helfen keine Argumente mehr. Und Jesus geht darauf ein und zeigt Nathanael, dass er allwissend ist. Ihr erinnert euch, wo wir den Text gelesen haben, wo dann Jesus mit einmal sagt, du, ich kannte dich schon. Du bist ein wahrhaftiger Israelit. Ja, woher kennst du mich? Und dann sagt Jesus, als du unter dem Feigenbaum warst, noch bevor dich dein Bekannter hier geholt hat, da habe ich dich gesehen. Und das überzeugt Nathanael. Ich weiß nicht, was unterm Feigenbaum gewesen ist. Das sagt die Bibel uns nicht. Aber für Nathanael war das so krass, dass Jesus wusste, dass er unterm Feigenbaum war, dass er gesagt hat, du bist wirklich Gott. Du bist wirklich Gottes Sohn. Wow. Und das geht auch heute noch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist jetzt ja schon noch ein bisschen länger her, Mitte des letzten Jahrhunderts. Da gab es einen Studenten in Amerika an einer Universität, Josh McDowell, und er war Atheist. Und an seiner Universität gab es auch ein paar Christen. Und die haben immer geredet über Jesus Christus, die haben Gebetskreise gehabt und immer wieder ihre Mitstudenten genervt mit dem Reden über Jesus. Und so auch Josh McDowell. Und dann hat er sich einen Spaß draus gemacht, die zu ärgern. Hat sie immer wieder aufgezogen, ach, die Christen wieder, die Verrückten, ne, die nach dem Motto, die wissen ja gar nicht, was Denken ist. Er hatte von Christen gedacht, und das hat er auch so gesagt, mehr oder weniger, dass wenn da überhaupt eine Gehirnzelle im Kopf eines Christen ist, dann muss sie ziemlich einsam sein, weil mehr als eine kann es nicht sein. Also so hat er über Christen gedacht und das hat er auch gesagt. Also das weiß man deswegen, weil er hat es aufgeschrieben, dass er so dachte. Und dieser Josh McDowell hat die Christen dann auch ziemlich geärgert und gemobbt. Und irgendwann wurde es den Christen zu viel, zu einer christlichen Studentengruppe. So 5, 6 Leute. Und als er mal wieder ganz fies zu ihnen war, da sagte einer von den Christen zu ihm, du Josh, wir machen dir ein Angebot. Wir hören auf, über unseren Glauben zu reden, unter einer Bedingung. Beweise uns, dass Jesus Christus nicht auferstanden ist. Und Josh McDowell hatte damals ein so großes Selbstvertrauen. Er war sich so sicher, dass er ja intelligent und die anderen so dumm sind, dass er sich dachte, wenn es weiter nichts ist, das schaffe ich. Und so hat er das angenommen und er nahm das ernst. Und er hat sich wirklich intensivst mit der Frage beschäftigt, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Vielmehr, er wollte ja eigentlich beweisen, er ist nicht auferstanden. Und im Nachhinein hat er aufgeschrieben, wie viele Stunden er dafür verbraucht hat. Es waren, ich glaube, 8000 Stunden oder sowas. Also im Grunde genommen fast ein ganzes Arbeitsjahr hat er da reingesteckt, zu beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Er hat sich wirklich alles angeguckt, alle Argumente dafür und dagegen. Da gibt es ja so viel Theorien darüber, was angeblich alles hätte sein können, dass Jesus nicht wirklich gestorben ist, sondern so halbtot für tot gehalten wurde und ins Grab gelegt wurde. Und dann wurde er im Grab wieder wach, hat den Stein weggerollt und natürlich auch dann die Soldaten schnell mal eben erledigt, dass die ihn nicht aufhalten. Und ne, dann war er weg und dann war das Grab leer. Aber der ist nicht wirklich auferstanden, der war nämlich gar nicht tot. Das ist die einige Version. Oder die Version, ach, da haben die Jünger, die ängstlichen Jünger, es geschafft, mit einer Eliteeinheit der römischen Armee, die das Grab bewacht, mal eben die da auszuschalten, dann den Grabstein weg und Jesus geklaut und. Da gibt es ganz viele Theorien, aber die sind alle unlogisch. Und das hat Josh McDowell festgestellt. Und am Ende seiner 8000 Stunden hat er ein Buch geschrieben. Die Tatsache der Auferstehung und ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das geht. Aus dem gleichen Grund ist das Buch Ben-Hur geschrieben worden. Aus dem gleichen Grund ist ein Film namens Der Fall Jesus in den 70er Jahren oder etwas später gedreht worden, wo ein Journalist auch seiner Frau beweisen wollte, die zum Glauben gekommen ist, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und sie alle haben begriffen, doch, er ist auferstanden. Wer in seinen Zweifeln wirklich aufrichtig ist, von dem lässt sich Gott finden. Wer wirklich aufrichtig ist in seinem Suchen nach Gott, von dem lässt sich Gott finden. In Johannes 7, Vers 17 möchte Jesus, dass die Menschen seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, prüfen. Das ist der Vers. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Oder ob ich aus mir selbst rede. Also, Jesus hat damals durch seine Taten und seine Worte ziemlich klar gemacht, dass er von Gott kommt. Dass er eine Vollmacht hat. Er hat den Tempel gereinigt, hat die Wächter da rausgeschmissen und die Tische umgestoßen. Er hat Wunder getan und den Pharisäern widersprochen und. Und die Leute fragten, wie kannst du das tun? Welche Vollmacht hast du? Wer bist du eigentlich? Und dann sagt er, wenn jemand seinen, und er meint damit Gott den Vater, wenn jemand seinen, also Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist, also was ich jetzt sage, von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede. Das heißt, wie kann ich erkennen, ob Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, indem ich mich auf Gott einlasse und sein Wort in meinem Leben umsetze, danach das immer mehr versuche und mit ihm eine Beziehung eingehe. Und dann werde ich merken, das stimmt, Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn. Ja, die Atheisten sagen immer ganz gerne, nein, das muss wissenschaftlich bewiesen sein. Aber Gott hat gesagt, so lasse ich mich prüfen. Und so kann man mich erkennen. Gott lässt sich nicht wissenschaftlich untersuchen. Wir können ihn nicht unter das Mikroskop legen und dort finden. Es bringt auch nichts, wie damals Juri Gagarin, der erste Mensch, der im Weltraum war, der ist ja von der Sowjetunion in den Weltraum geschossen worden. Er war der erste Mensch im Weltall und die Sowjetunion war atheistisch, ihr wisst es. Und ob er es selber gesagt hat oder es ihm in den Mund gelegt wurde, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wurde hinterher verkündigt, dass er gesagt hat, ich war oben im Himmel. Ich habe mich umgeschaut, da ist kein Gott. Weil wir ja sagen, Gott ist im Himmel. Und er sagt, ich war im Himmel, da ist keiner. Ja, so lässt sich Gott nicht finden. Hier nochmal so ein Foto von der Rakete, mit der Juri Gagarin in den Weltraum geflogen ist. Und ob die Geschichte stimmt oder nicht, als jedenfalls das so in allen Zeitungen stand, Juri Gagarin war oben und hat gesagt, ich habe mir den Himmel angeschaut, da war kein Gott. Da wird die Geschichte erzählt, war auch mal in Idea Spektrum, dass dann ein gläubiges schwedisches Mädchen einen Brief an Juri Gagarin geschrieben haben soll. Und da soll sie geschrieben haben, ob er denn ein unreines Herz hätte. Denn in der Bibel steht ja, dass die, die ein reines Herz haben, die werden Gott schauen. Also für sie war dann klar, da muss er wohl ein unreines Herz gehabt haben, sonst hätte er Gott gesehen. Ich weiß, ob das stimmt, die Geschichte, ich weiß es nicht, aber sie hört sich gut an. So lässt sich Gott nicht finden. Wer Gott finden will, muss bereit sein, sich auf ihn einzulassen. Der muss bereit sein, Gottes Willen zu tun. Und das meint Jesus, wenn er hier sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das sind unsere drei Punkte. Weise auf Jesus hin, bringe Menschen in Kontakt mit Jesus, fordere Menschen auf, Jesus zu überprüfen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Muslima, mit einer jungen Muslima. Es war in Freiburg, ein heißer Tag, etwas wärmer noch als heute. Und das Gespräch dauerte bestimmt 1,5 Stunden. Und ich merkte, dass ich bei ihr argumentativ einfach nicht weiterkam. Und so sagte ich zu ihr, wir waren inzwischen beim Du, wir kommen so nicht weiter, du musst es selbst erfahren. Hier, ich schenke dir eine Bibel. Fang an, im Johannesevangelium zu lesen. Und jedes Mal, wenn du liest, dann bete zu dem Gott der Bibel, dass er sich dir offenbart und du erkennst, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und sie erwiderte, das kann ich nicht machen, das ist Schirk. Und ich kannte diesen Begriff nicht und so fragte ich, was ist Schirk? Schirk ist die größte Sünde überhaupt, sagte sie. Wenn ich zu einem anderen Gott bete als Allah, dann begehe ich Schirk. Und ich fragte, ja und was passiert dann, wenn du Schirk begehst? Und sie antwortete, ja dann komme ich in die Hölle. Und dann wagte ich etwas. Also diese Frau war Muslima, ja. Aber sie war nicht gekleidet wie eine Muslima und der Tag war sehr heiß in Freiburg, um die 39 Grad. Und sie trug eine kurze Hose und einen Top und ich konnte in den Ausschnitt sehen. Und so fragte ich, darf ich dir mal eine ganz persönliche Frage stellen? Und sie stimmte zu. Ich sagte, ich glaube ja nicht, dass es Allah gibt, aber nehmen wir einmal an, es gäbe ihn. Wenn er jetzt auf dich herabschauen würde, so wie du jetzt vor mir sitzt, so mit Top und kurzer Hose, würde Allah sagen, oh, eine Muslima, an der ich mein Wohlgefallen habe, würde er das sagen? Und die junge Frau antwortete, nein, das würde er nicht sagen. Und dann fragte ich, und dann mal weitergedacht, wenn du heute Abend sterben würdest, ich will nicht, dass du da stirbst, also ich hoffe, dass du noch lange lebst, aber wenn es heute Abend passieren würde, wo würdest du dann hinkommen? Ins Paradies oder in die Hölle? Sie überlegte recht angestrengt und dann sagte sie, ja, in die Hölle. Und dann meinte ich, also, dann kannst du auch das Johannesevangelium lesen und zum Gott der Bibel beten und ihn fragen, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, weil schlimmer als Hölle kann es ja nicht mehr werden. Sie hat die Bibel angenommen. Und sie hatte meine Kontaktdaten und circa 4 Tage später bekam ich von ihr eine WhatsApp, dass sie sich bekehrt hat, weil die Liebe, die ihr aus dem Johannesevangelium entgegenstrahlte, war etwas, was sie nicht kannte. Gott ist einer, der mich liebt? Das kann ja gar nicht sein. Gott liebt mich? Bei Allah gab es sowas nicht. Aber Gott liebt mich und sie hat sich bekehrt. Was bedeutet das für eine Muslima, die noch bei ihren Eltern zu Hause wohnt? Um 22 Uhr abends bekamen ihre Eltern das mit. Und haben ihr ein Ultimatum gestellt. Entweder sie lässt von Jesus ab und folgt wieder Allah, oder sie kann gehen. Und zwar sofort. Jetzt. Mit dem, was sie auf dem Leib hat. Mit mehr nicht. Und sie hat sich für Jesus entschieden. Und ist gegangen. Und wurde von der Gemeinde, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, in Freiburg auch aufgenommen. Eine Familie hat sie bei sich zu Hause ein halbes Jahr lang wohnen lassen, weil der Freiburger Wohnungsraum ist katastrophal. Da sind Preise, da brichst du zusammen, wenn du die hörst, was die Freiburger für ihre Wohnung bezahlen. Du denkst, hörst, wenn du einen Freiburger kennst und der sagt dir, ja, ich verdiene 7.000 und du denkst dir, oh, das würde ich auch gern mal verdienen. Ja, du weißt aber nicht, wie viel er für seinen Wohnraum bezahlen muss. Da ist der Vorteil wieder weg. Deswegen, das Beste ist, in einer Freiburger Firma arbeiten und hier wohnen. Also, auf jeden Fall, sie hat sich bekehrt. Gott hat sich von ihr finden lassen. Er hat sich von ihr überprüfen lassen. Wow. Auch dem Apostel Thomas gewährte Jesus eine Überprüfung. Wir wissen es. Jesus war auferstanden, die anderen haben ihm erzählt, du, Jesus lebt, er ist wieder auferstanden, er ist nicht im Grab. Und er sagte, das muss ich erst mal sehen. Also laut naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist es nicht möglich, dass jemand, der 3 Tage im Grab liegt und wo die Würmer schon krabbeln, dann nochmal wieder rauskommt. Das geht gar nicht. Nee, also wenn ich ihn nicht gesehen habe, nein. Wenn ich ihn nicht angefasst habe, nicht, dass ich eine Halluzination habe, wenn ich sehe, nein, ich will ihn noch berühren. In seine Seite will ich meine Hand legen. Seine Wundmale an den Händen, die will ich berühren. Sonst glaube ich nicht. Und Jesus, er hat sich überprüfen lassen. Er ist extra noch einmal erschienen im Kreise der Jünger, als Thomas dann da war. Wow. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Von Jesus Christus weitersagen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen uns nur ein Herz fassen, kreativ sein, es tun. Und den Rest, den macht der Herr. Und ganz ehrlich, wir sollten nicht dem Fehler verfallen, dass wir in Zahlen denken. Nach dem Motto, so und so viele Leute kommen dadurch zum Glauben und so weiter und so fort. Schau dir Jeremia im Alten Testament an. Der hat 50 Jahre gepredigt und zwar genau das, was Gott wollte, dass er predigt. Und keiner aus dem Volk ist umgekehrt. Hat Jeremia einen Fehler gemacht? Nö, er hat genau das Richtige gemacht. Deswegen, wir haben den Auftrag, es weiterzusagen. Was daraus wird, macht der Herr. Nur legen wir los. Amen. Mir fiel während der Botschaft ein, Da war noch eine Frage von der ersten Session von heute Vormittag. Was ist, wenn ich bekannt bin als Christ in meiner Firma, in meiner Umgebung und alle sehen mich relativ negativ, weil dieser fromme Chaot, der hat ja einen Spleen. Wie kann man in der heutigen Zeit noch an Gott glauben? So ging es mir. Also bis vor 13 Jahren habe ich ganz normal in meinem Beruf gearbeitet und ich habe immer dafür gesorgt, dass die Leute um mich herum wissen, dass ich Christ bin. Das habe ich schon gleich am ersten Arbeitstag klar gemacht. Ich habe es auch schon beim Einstellungsgespräch gesagt, weil der Chef sollte wissen, wen er kriegt. Und wenn er damit ein Problem hat, dass ich Christ bin, dann ist es besser, ich kriege die Stelle nicht, als dass ich dann später jahrelang da bin und nur Probleme mit ihm habe. Und ich habe zum Beispiel dann beim Einstellungsgespräch habe ich gesagt, bevor wir jetzt den Vertrag unterschreiben, sollten Sie eins wissen. Ich bin Christ und das ist für mich nicht nur so eine dahergesagte Sache, ich meine das ernst. Ich glaube wirklich und das, was in der Bibel steht, ist für mich wahr und danach handle ich auch. Und für den Beruf bedeutet das, ich werde nicht lügen. Ich war im kaufmännischen Bereich und wenn du im kaufmännischen Bereich arbeitest, dann weißt du ganz genau, da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Da kommen Kunden an und sagen, ja, ich will das und das, aber schreiben Sie mir nicht das auf die Rechnung, sondern was anderes. Und warum? Weil das konnten sie dann beim Finanzamt absetzen, weil das dann für die Firma war. Aber eigentlich war es für sie privat. Und da habe ich gesagt, sowas werde ich nicht tun. Und wenn Sie damit ein Problem haben, besser, ich bin nicht bei Ihnen. Ich habe die Stelle bekommen. Aber ich habe auch schon mal eine Stelle verloren, weil ich nicht gelogen habe. Ich kenne beides. Aber die Leute haben sich immer über mich lustig gemacht, die Kollegen. Ich war der Verrückte. Im Lager war eine, damals war noch nichts digital, sondern vieles per Hand. Und dann im Lager war natürlich ein Lagertelefon, dass die Leute aus dem Lager im Büro anrufen konnten, wenn irgendwas ist. Nach dem Motto, ja, du hast hier einen Schein rausgeschrieben, dass du das und das aufgeladen haben willst, aber das haben wir hier gar nicht. Ne? Dann haben die mich angerufen oder jemand anders und gesagt, klär das mit dem Kunden ab, was machen wir jetzt? Und an dieser die hatten eine Telefonliste, die wussten dann, wer aus dem Innendienst wer ist und mit welcher Nummer sie uns erreichen können. Bei mir stand nicht mein Name bei meiner Telefonnummer. Bei mir hat dann irgendjemand ein Kreuzchen gemalt. Und war schon klar, ich war der einzige Christ. Und ja, die haben sich über mich lustig gemacht in der Gruppe. Aber wenn ich mal bei der Inventur mit einem Kollegen draußen im Lager war und wir beide waren ganz alleine, nur zu zweit, vier Augen, dann kommt das mit einmal. Dann spricht dich jemand an und dann sagt er, du glaubst doch an Gott, oder? Ja, ich habe da ein Problem. Kann ich dir mal eine Frage stellen? Und das ist mir wirklich mehrmals passiert. Dass in der Gruppe hätte der es nie zugegeben, dass er eine Frage hat und der es interessant findet, dass ich glaube. Aber im Einzelgespräch ist es passiert. Und du weißt nie, wer von deinen Kollegen zwar in der Gruppe sich lustig macht über dich, aber in Wirklichkeit dich bewundert für deinen Glauben, dass du standhaft bist, wo er nicht standhaft ist. Und deswegen, du weißt nicht, was es bedeutet, aber du machst einen Unterschied da, wo du bist. Du bist ein Licht in der Dunkelheit. Mir hat mal ein Christ gesagt, in einer Gemeinde bei Frankfurt, das, was du da eben gerade gesagt hast, ne? So leben als Christ, aber in der Geschäftswelt geht das nicht. Und da habe ich ihm gesagt, also, wenn du das so sagst, ne? Dann erklärst du ja mehr oder weniger Gott zum Lügner. Denn ein Glaube, der nicht im Alltag funktioniert, ist kein Glaube, den ich leben soll. Den kann man gar nicht leben. Dann kann man es gleich sein lassen. Und wenn in deiner Firma es nicht möglich ist, den Glauben zu leben, dann wechsel den Arbeitsplatz. Aber nicht im Grunde genommen dann lügen und betrügen von Montag bis Freitag und am Wochenende bin ich Christ. Das nennt sich U-Boot-Christ, ne? Untertauchen in der Woche und am Wochenende auftauchen. Nein, was soll das? Stehen wir dazu? Auch ein Kollege von mir, also ein Mitältester früher, wo ich Ältester war, der hat im IT-Bereich gearbeitet und mit einmal festgestellt, die haben Programme auch verkauft und Lizenzen und hat festgestellt, die Lizenzen, die wir hier verkaufen, die gehören uns gar nicht. Das ist ja im Grunde genommen Hehlerei, was wir hier machen. Wir haben keine Rechte an diesen Lizenzen und wir verkaufen sie unseren Kunden. Und dann hat er seinen Chef darauf angesprochen. Er hat den Arbeitsplatz verloren. Und er war 2 Jahre arbeitslos. Als junger Familienvater mit 2 kleinen Kindern und gerade eine Eigentumswohnung gekauft, die abbezahlt werden will. Aber er hat gesagt, es war trotzdem die richtige Entscheidung. Weil er hätte sich nicht mehr in den Spiegel schauen können, wenn er wüsste, er verkauft da Dinge, die er gar nicht verkaufen darf. Also Leben als Christ im Alltag. Ja, es geht. Aber ganz ehrlich, ich bin noch nicht gesteinigt worden, so wie Paulus. Und das ist mehrmals bei ihm passiert. Ich bin noch nicht im Gefängnis gelandet, so wie Paulus oder Petrus oder Jakobus. Das Schlimmste, was mir passiert ist als Christ, wenn ich von Jesus rede, mir wurde mal eine Bierflasche wurde nach mir geworfen. Aber sie hat nicht getroffen. Der Mann war etwas besoffen gewesen. Also, ich sag mal, das, was wir an Schwierigkeiten hier in Deutschland haben, wenn wir über Jesus reden, da lacht ein Nordkoreaner drüber. Machen wir uns das mal klar. So, sind noch Fragen zu dem, was wir gerade eben hatten? Ansonsten machen wir eine kurze Pause, ein bisschen trinken und dann geht's weiter. Ja, es ist im Grunde genommen, das sollte jeder von uns eigentlich können. Mach dir mal Gedanken, also kommen wir gleich auch noch zu. Mach dir mal Gedanken, wie redest du, wie kannst du über Jesus reden? Was kannst du sagen? Und man könnte jetzt hochgeistlich antworten und sagen, naja, im Falle des Falles wird mich der Heilige Geist leiten in dem, was ich sagen soll. Aber es ist nicht falsch, vorbereitet zu sein. Petrus sagt auch, dass wir jederzeit bereit sein sollen, über die Hoffnung, die in uns ist, Rechenschaft abzulegen. Und diese Sache, dass der Heilige Geist uns schon die richtigen Worte gibt, die hat Jesus gesagt in Bezug auf, wenn wir tatsächlich mal vor Gericht stehen werden. Aber wenn wir Zeugnis geben über Jesus Christus, wer er ist und was wir mit ihm erlebt haben, mach dir Gedanken, wie du das erzählst, in kurzen Worten. Ich kenne Menschen, die können eine kurze Geschichte, die schaffen es nicht, in einer Dreiviertelstunde zu erzählen. Und man kann sowas aber auch recht kurz sagen, dass nur das, was wirklich wichtig ist, man sagt. Und dazu sind die 4 geistlichen Gesetze eine gute Möglichkeit. Dazu ist im Grunde genommen, das heißt jetzt nicht 4 geistliche Gesetze, sondern hier Leben mit Gott, 4 Tatsachen, eine Entscheidung. Aber es ist im Grunde genommen der gleiche Inhalt wie die 4 geistlichen Gesetze, haben wir von Heukelbach. Das ist ein kleiner Flyer, da kann derjenige auch zu Hause immer wieder nachlesen, wie war das nochmal mit Gott? Und ich bin schuldig, er ist der Schöpfer und so weiter. Und wie kann ich wirklich mit ihm in Kontakt kommen? Wie kann ich meine Schuld loswerden? Das steht da drin. Aber wenn ich persönlich rede, ich habe es gesehen, dann sollte ich mir überlegen, wie kann ich das kurz sagen? Weil die Leute sind meistens nicht bereit, mir eine Dreiviertelstunde zuzuhören. Aber viele sind höflich und sind bereit, kürzer zuzuhören. Du wolltest das fragen.
Menschen verstellen und so weiter. Und wenn es Gott gibt, wie kann er das dann zulassen? Das sind so, also solchen Situationen, da sage ich dann oft, Gottes Weisheit ist höher als meine und ich kann wirklich Dinge auch nicht verstehen.
Also das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall noch heute Nachmittag behandeln werden. Wie gehen wir mit solchen Fragen um? Was ist mit dem Leid in der Welt und auch dem persönlichen Leid, was Leute erlebt haben? Und andere knifflige Fragen, da kommen wir gleich noch drauf. Und da habe ich auch schon einige genau solcher Fragen gehabt. Auch gerade hier kommen Sie mir nicht mit Gott. Ich bin in der katholischen Kirche gewesen und was ich da erlebt habe an Leid, ne, was mir angetan wurde. Ne? Ich sag mal, wir alle kennen diese ganzen Geschichten von missbrauchten Kindern und so. Und da hast du damit einmal so einen vor dir stehen. Und das sind dann so Fragen, wo dir die Worte fehlen. Und wie man damit umgeht, da kommen wir gleich noch drauf. Sonst würde ich jetzt, wenn es nicht behandelt worden wäre, nachher noch, würde ich jetzt antworten, aber machen wir gleich.